Neues Licht aus Pompeji. Der Podcast zur gleichnamigen Ausstellung. Ein Dialog zwischen Archäologie und Literatur über antikes Licht und sein langes Nachleben. Mit der Kuratorin Prof. Dr. Ruth Bielfeld und Rezitatorin Barbara Grese.
Licht hören. Licht hören? Ist das überhaupt möglich? Aber ja, tatsächlich wird, seitdem es Menschen gibt, ständig über Licht gesprochen, philosophiert, gedichtet, gerätselt. Licht, dieser merkwürdig unfassbare materiell-immaterielle Stoff, bewegt das Sinnenleben, bewegt die Vorstellungswelten von Menschen wie kaum ein zweiter. Licht schafft Sehen, Licht schafft Wissen. Licht denken wir als Erleuchtung oder Aufklärung. Licht besingen wir als Leben seit Tausenden von Jahren. Es lohnt sich also immer wieder, aufs Licht zu horchen. In diesem Podcast erzählen wir antikes Licht, das in Dingen ebenso weiterlebt wie in Worten, bis heute. Die Ausstellung Neues Licht aus Pompeji widmet sich römischen Lichtkulturen. Keine andere Stadt der griechisch-römischen Antike hat so viele verschiedenartige Beleuchtungsgeräte hervorgebracht wie das 79 nach Christus durch den Vesuv verschüttete Pompeji. Hunderte von spektakulären antiken Lampen, vor allem aus Bronze, liegen in den Depots von Neapel. Die Ausstellung Neues Licht aus Pompeji bringt sie erstmals ans Licht. Archäologische Objekte, die selbst unscheinbar geworden sind. Aber warum eine Ausstellung über Licht, das nicht mehr scheint? Mit dieser Archäologie der Sinne verfolge ich als Kuratorin der Ausstellung ein anthropologisches Interesse. Ich will zeigen, dass sich aus der Weise, wie Menschen Licht gestalten, viel über sie lernen lässt. Mit Licht, ob Sonne, Feuer oder elektrischem Licht, gestalten Menschen ihre Wahrnehmungs- und Handlungsmöglichkeiten, als Einzelne und als Gemeinschaft. Eine bekannte antike Anekdote erzählt vom Philosophen Diogenes, dem Kyniker, der zu leben gelernt hatte wie ein Hund und der seine Zeitgenossen durch sein paradoxes Verhalten immer wieder verstörte. Als er eines Morgens auf den Athener Markt ging, hatte er eine brennende Laterne bei sich. Alle schüttelten verwundert den Kopf. »Was willst du denn mit einer Lampe am hellerlichten Tag?« Diogenes antwortete schlicht und krass: »Ich suche einen Menschen.« Diese Anekdote ist traditionell als Ausdruck philosophischer Moralkritik gelesen worden. Menschlichkeit sei also nirgends zu finden. Doch Diogenes Satz kritisiert nicht nur, er fordert uns auf zu einer neuen Lichtanthropologie.
In diesem Sinne Nietzsche: Bevor man den Menschen sucht, muss man die Laterne gefunden haben.
Lychnos: Das lebendige Zwitterwesen. Doch was ist das eigentlich? Eine Lampe? Griechisch Lychnos. Ein bloßes Gerät? Dass eine Lampe weit mehr ist als ein bloßes Instrument, ist nirgends schöner entfaltet als im Prolog der Ekklesia Zusen, einer 392 vor Christus in Athen uraufgeführten Komödie des Aristophanes. Das Stück thematisiert die Revolte der kriegsmüden Athenerinnen gegenüber ihren kriegsführenden Männern. Noch vor Tagesanbruch schleicht sich die Verschwörerin Praxagora in Männerkleidern außer Haus, um die Aufständischen, alles Frauen, mit Lichtsignalen zusammenzurufen. Dabei spricht sie das Lämpchen in ihrer Hand an, als ein großes Du. Ist dieser Prolog Ironie? Oder bewahrt er den Ernst des Götterhymnus? Dieses erste biografische Porträt einer Lampe, das folgt, schildert die vielfältige Natur des Hybridwesens. Die Lampe ist ein strahlendes Auge. Lampron oma, so griechisch. Also ein Organ, das Licht und zugleich Sehstrahlen aussendet. Und doch ist sie ein Artefakt aus Ton, produziert auf dem Töpferrad. Gleichzeitig hat sie Anteil am göttlichen Sonnenfeuer und ist Repräsentantin der Sonne auf Erden. Mit der dort haltenden Schnauze, dem Maul, hat sie den Charakter eines Tieres. Ein augenartiges Lebewesen, das mit Hilfe von Licht und Rauch aus seiner Nase heraus sieht? Im zweiten Abschnitt vermenschlicht Praxagora die Lampe radikal und macht sie zum Sklaven bzw. Komplizen. Nun geht es um Lychnos, die Lampe im Nahverhältnis zum Menschen, als Kenner, Aufseher und Begleiter von Frauen. Vor allem ihrer Sexualität, ihrer Körperpflege. Betont wird die Depilation des Schambereichs sowie anderer häuslicher Geheimnistuereien. Im Dunkeln lässt sich schlecht naschen. Auffällig ist die Häufung von Wörtern des Beistands, der Mitwirkung, des Mitlebens. Die Lampe steht im Alltag hilfreich mit bei, ist aber bis ins Äußerste verschwiegen. Lampen sind lebendige Dinge von einer besonderen sozialen Intelligenz. Lychnos, seiner sozialen und servilen Natur zum Trotz, widersteht er jeglicher Festlegung. Er ist Organ, Artefakt, Gott, Tier und Sklave, alles in einem.
Prolog der Ekklesiazusen von Aristophanes. Leuchtender Augapfel des radgetriebenen Lychnos, so schön und geschickt ersonnen. Deine Herkunft und dein glückliches Los will ich künden. Vom Schwung der Töpferscheibe gefertigt, birgst du in deinen Nüstern leuchtende Ähren der Sonne. Sende aus die vereinbarten Feuersignale. Allein dir enthüllen wir uns schicklich, denn in den Stübchen, wenn wir gewandt uns erproben in den Künsten der Aphrodite, bist du uns nah. Den Hüter der verschlungenen Leiber, dein Auge wird keiner des Hauses verweisen. Allein du leuchtest in verschwiegene Winkel der Schenkel und du senkst fort sprießendes Haar. Öffnen wir die an Frucht und Saft des Bacchus reiche Speisenkammer, bist du uns hilfreich zur Seite? So hilfst du uns und verrätst unseren Lieben nichts.
Die Lebendigkeit der Lampen wird in Lucians Lampenstadt, Lychnopolis, ins Fantastische gesteigert. Lucian ist übrigens ein kaiserzeitlicher Autor aus Samosata im Osten Kleinasiens, der heutigen Türkei. Lucians wahre Geschichten sind eine antike Science-Fiction. Lampen haben im All eine Stadt gegründet und sich dort in Imitation des menschlichen Lebens eine Lebensform und eine Verfassung gegeben. Nicht nur sind Lampen so divers, so sozial und politisch organisiert wie Menschen, auch haben sie Überwachungsmechanismen etabliert, die ihre Demokratie in eine Diktatur münden lassen. Doch damit nicht genug. Lampen, so suggeriert Lucian uns heute, sind smarte Alltagsgegenstände, die ihre Intelligenz nützen, um eine von den Menschen losgelöste Parallelwelt zu gründen. Würde Lucian im 21. Jahrhundert schreiben, so würde er seine extraterrestrische Stadt vermutlich Phonopolis nennen. Am Plot der Geschichte brauchte er kaum etwas zu ändern.
Lucian, Lichterstadt, Lychnopolis. Ich schiffte mich zu Cadix ein. Die Veranlassung und der Zweck meiner Reise war, dass ich nichts Gescheiteres zu denken noch zu tun hatte und gerne was Neues hätte sehen und dahinter kommen mögen, wo der abendländische Ozean aufhörte und was wohl für Menschen jenseits desselben wohnten. Nachdem wir bei verschiedenen anderen Ländern vorbeigefahren, landeten wir am Morgenstern, um frisches Wasser einzunehmen. Von da fuhren wir in den Tierkreis ein, in dem wir linker Hand hart an der Sonne vorbeisegelten, aber wir stiegen nicht aus. Doch kamen wir ihr nahe genug, um zu sehen, dass die Landschaft mit dem schönsten Grün bedeckt, wohl bewässert und mit allen Arten von Naturgütern reichlich gesegnet war. Wir hatten die nächste Nacht und den folgenden Tag unseren Lauf fortgesetzt und immer niederwärts gesteuert, als wir gegen Abend bei der sogenannten Lampenstadt Lychnopolis anlangten. Diese Stadt liegt zwischen den Plejaden und Hyaden, aber etwas niedriger als der Zodiakes. Hier stiegen wir ans Land, erblickten aber keinen Menschen. Hingegen sahen wir eine große Menge Lampen, die auf den Straßen hin und wieder liefen und auf dem Markt und am Hafen beschäftigt waren. Die meisten waren klein und hatten ein ärmliches Ansehen. Einigen wenigen hingegen sah man's gleich an ihrem Glanz und lebhaften Lichte an, dass sie hier die Großen und Vielvermögenden vorstellten. Jede hatte ihren eigenen Lampenstock, der ihr zur Wohnung diente, und ihren eigenen Namen, wie die Menschen. Wir hörten auch, dass sie eine Art von Sprache hatten, ungeachtet sie uns nichts zuleide taten und uns vielmehr nach ihrer Weise gastfreundlich zu empfangen schienen, so war uns doch nicht wohl bei ihnen zumute, und keiner von uns getraute sich, weder zu essen noch zu schlafen. Mitten in der Stadt haben sie eine Art von Rathaus, wo ihr Stadtschultheiß die ganze Nacht durchsitzt und eine nach dem anderen bei seinem Namen zu sich ruft. Wer nicht gehorcht, wird als Deserteur behandelt und mit der Todesstrafe belegt. Das heißt, er wird ausgelöscht. Wir hörten auch, während wir herumstanden und sahen, was passierte, verschiedene von ihnen, die allerlei Ursachen, warum sie so spät gekommen, zur Entschuldigung anführten. Bei dieser Gelegenheit erkannte ich unsere eigene Hauslampe. Ich erkundigte mich bei ihr, wie es zu Hause stünde, und sie sagte mir alles, was sie wusste. Da wir nicht länger als diese einzige Nacht zu Nychlopolis bleiben wollten, lichteten wir des folgenden Tages den Anker.
Tiernaturen. Harmloser war's, wenn man die Lampe als Tier nahm. Feurig, wachsam, anhänglich. Unter den römischen Bronzelampen findet sich ein weites Spektrum an Motiven aus der Tierwelt, an Reflektor oder Griff. Gänse, Enten, Panther, Löwen, Hunde, Delfine, Gazellen, Mäuse, Fledermäuse. Fast möchte man von einem Lampenzoo sprechen. Ob der Tierdekor eine jeweils spezifische Bedeutung hat? Die Archäologie hat daran gezweifelt, denn die Motive besitzen oftmals eine alte und über die Lampen hinausreichende Tradition. Und doch, manche der Tiere erhalten auf Lampen eine ganz bestimmte Aufgabe. Da sind die Lampen mit Gänsehälsen. In Pompeji sind das die größte Gruppe von Bronzelampen überhaupt. Der Griff ist als Hals des Vogels gebildet. Sein Kopf wendet sich aufmerksam der Flamme zu. Als Gans wird die Lampe zum treuen nächtlichen Wächter, der mit seinem Geschnatter oder Geknister wie ein Hund vor Eindringlingen schützen kann. Ein gutes Nachtlicht. Der Hahn am Lampengriff ist auch ein Hüter des Schlafes und erkündet vom Morgen. Ein Rätsel ist die Serie von Fledermauslampen. Die ein- oder zweiflammigen Lampen werden rückwärtig von einem stehenden, großen Reflektor in Form einer Fledermaus mit weit ausgebreiteten Flügeln hinterfangen. Unser schönstes Stück stammt aus der Villa Ariana in Stabie, einer der größten suburbanen Villen am Golf von Neapel. Der verzinnte Reflektor, die Fledermaus, glänzte einst silbern. Vielleicht war der Silberglanz auch inspiriert von in der Natur vorkommenden Fledermäusen, etwa dem Vespertilio murinus, der Zweifarbfledermaus, deren Flügelunterseite einen Flaum aus feinen silbernen Härchen besitzt. Angezündet wirft die zweiflammige Lampe einen doppelten, tanzenden Schatten an die Wand. Winkelmann deutete die Lampe 1761 als Sinnbild der Nacht und überspielte damit den Gegensatz zwischen dem abendlichen Jäger und dem Licht. Denn Fledermäuse fliegen in der Dämmerung, doch direktes Licht bedroht sie. Wie kann gerade ein solches Tier zum optischen Lichtinstrument werden? Auch der römische Mythos kennt Fledermäuse als Antipoden des Lichts. Suggestiv erzählt der Dichter Ovid im 4. Buch der Metamorphosen von der Verwandlung der Töchter des Minias in Fledermäuse, Es sind Mädchen, die Tag ein, Tag aus fleißig am Webstuhl sitzen. Sie verachten Dionysos und seine Festfreuden. Die Hybris ihres Fleißes aber müssen die Mädchen büßen. Eines Abends wird das gesamte Haus von bacchischer Raserei ergriffen. Die Webstühle verwandeln sich in Weinstöcke. Rot flackert Licht auf und wirft heulende Schattenbilder von wilden Tieren an die Wände. Man beachte die wunderbare Synästhesie Ovids. Die Schwestern, die Zimmerecken suchend, spüren auf einmal Häute zwischen ihren Fingern wachsen und flattern schwebend empor mit lichtdurchlässigen Schwingen. Perlucentibus alis, so Ovid. Und sie zirpen. Hören Sie.
Die Verwandlung der Töchter des Minyas. Bacchus heiliges Fest, Gebot in Thebe der Priester, dass vom Geschäft ausruhend die Frauen und die Mägde des Hauses, Felle gehüllt um die Brust und das Band der Haare gelöset, Kränz um das Haupt, in die Händ umlaubete Stäbe sich nähmen. Rings, wo der Zug hinschwärmt, tönt mutiger Jünglinge Ausruf, tönt der Weiber Geschrei und gerührt von den Händen die Trommel samt dem gewölbeten Erz und der langgehöhlete Buxus. Nah uns freundlich und hold, so flehen die ismenischen Frauen, feiernd im Jubel das Fest. Nur Minyas Töchter im Hause, durch unzeitigen Dienst der Minerva störend die Feier, ziehen die gefeinerte Woll und drehen mit dem Daumen die Spindel oder beschicken Geweb und mahnen die Mägd an der Arbeit. Jetzo war vergangen der Tag, und es rückte die Zeit an, welche man Licht so wenig als Finsternis möchte benennen, sondern Scheide des Tags und der Nacht, ein dämmerndes Zwielicht. Schleunig erbebte das Haus, und es schien, wie wenn harzige Fackeln loderten und die Gemächer in rötlicher Glut sich erhellten, und von des grässlichen Wildes Erscheinungen scholl's wie Geheul auf. Rings in der dampfenden Wohnung verbargen sich eilig die Schwestern, jed am besonderen Orte, die Glut und die Helle vermeidend. Während sie Winkel erspähen, da umläuft die verkleinerten Glieder dünne Haut und bedeckt mit zarten Schwingen die Ärmlein. Auch nicht einmal, wie ihnen die vorige Bildung dahinschwand, ließ sie das Dunkel erkennen. Es hob nicht jene Gefieder, dennoch trugen sie sich auf matt durchscheinenden Flügeln. Rede versuchen sie jetzt, und der feineste Laut für den Körper schwirret hervor, und sie üben mit zirpender Stimme die Klagen. Häuser bewohnen sie gern, nicht Waldungen. Immer noch lichtscheu schwärmen sie gegen die Nacht, als Fledermäus in der Dämmerung.
Lichtscheu? Mit Ovid können wir die Fledermausreflektoren an Lampen neu und anders lesen. Verbreiteten diese Lampen vielleicht ein dionysisches Licht? Das Fledermausmännchen der Lampe in Stabie jedenfalls hat einen prominent durch das Licht herausmodellierten Phallos. Ist der Fledermäuserich durch das Licht erregt, gebannt? Erzählt die Lampe also eine Geschichte von der Anziehungskraft des Lichtes auf die lichtscheuen Tiere der Dunkelheit? Eines Lichtes, das an den Wesen des Dunkels eine Metamorphose vollziehen kann? Der lichtgebannte Fledermäuserich der Lampe ist jedenfalls durch und durch ein Anti-Miniade.
Dämmerung und Nacht. Josef von Eichendorff. Dämmerung will die Flügel spreiten. Schaurig rühren sich die Bäume. Wolken ziehen wie schwere Träume. Was will dieses Grauen bedeuten? Hast ein Reh du lieb vor andern, lass es nicht alleine grasen. Jäger ziehen im Wald und blasen, Stimmen hin und wieder wandern. Hast du einen Freund hienieden, trau ihm nicht zu dieser Stunde. Freundlich wohl mit Aug und Munde sind der Krieg im tückschen Frieden. Was heut müde gehet unter, hebt sich morgen neugeboren. Manches bleibt in Nacht verloren. Hüte dich, bleib wach und munter. Josef von Eichendorff, Die Nachtblume. Nacht ist wie ein stilles Meer. Lust und Leid und Liebesklagen kommen so verworren her in dem Lindenwellenschlagen. Wünsche, wie die Wolken sind, schiffen durch die stillen Räume. Wer erkennt im lauen Wind, ob's Gedanken oder Träume? Schließ ich nun auch Herz und Mund, die so gern den Sternen klagen. Leise doch im Herzensgrund bleibt das linde Wellenschlagen. Hymne an die Nacht, Novalis. Muss immer der Morgen wiederkommen? Endet nie des irdischen Gewalt? Unselige Geschäftigkeit verzehrt den himmlischen Anflug der Nacht. Wird nie der Liebe geheimes Opfer ewig brennen? Zugemessen ward dem Lichte seine Zeit und dem Wachen. Aber zeitlos ist der Nachtherrschaft, ewig ist die Dauer des Schlafs. Heiliger Schlaf, beglücke zu selten nicht der Nachtgeweihte. In diesem irdischen Tagewerk nur die Toren verkennen dich und wissen von keinem Schlafe als den Schatten, den du mitleidig auf uns wirfst, in jener Dämmerung der wahrhaften Nacht. Sie fühlen dich nicht in der goldenen Flut der Trauben, in des Mandelbaums Wunderöl und dem braunen Safte des Mohns. Sie wissen nicht, dass du es bist, der des zarten Mädchens Busen umschwebt und zum Himmel den Schoß macht. Ahnden nicht, dass aus alten Geschichten du, himmelöffnend, entgegentrittst und den Schlüssel trägst zu den Wohnungen der Seligen. Unendlicher Geheimnisse, schweigender Bote.
Die griechische Nyx oder die römische Nox war die Gottheit der Düsternis. Sie war das Gegenprinzip zum Tag. Nyx oder Nox besitzt kaum eine Erzählung, keinen Mythos. Sie wird so gut wie nie religiös verehrt. Es ist eine atmosphärisch unheimliche, furchteinflößende, negative Gottheit. Aber sie ist bedeutend in den Konzeptionen der Weltentstehung seit Hesiod, dem frühen griechischen Dichter. Dort ist sie die Mutter von Schlaf und Tod. Im antiken Hades der Unterwelt herrscht beständiges Dunkel. Die Toten sind farblose Schatten, Nachtexistenzen. Die Mitternacht nannten die Römer Nox in Tempesta, die stern- und lichtlose Nacht. In Tempesta, in diesem Wort steckt der römische Begriff der Zeit. Nach dem römischen Etymologen Varro meint dies eine Nacht, die zeitlos ist, insofern in ihr kein Handel mehr möglich ist. Zeitlos ist der Nachtherrschaft. Auch Novalis, so hören wir, kennt diese Nox in Tempesta, wendet das Aussetzen der Zeit freilich ins Positive. Doch das Dunkel ist auch der Ursprung des Lichtes. Tatsächlich gebiert Nyx die Prinzipien von Licht und Tag. Und Licht vermag Zeit und Ordnung in die Nacht zu bringen. Römische Lampen schenken Lebenszeit. Sie hatten eine große Wirkung auf soziale Rituale. Lampen begleiteten etwa die nächtliche Arbeit, die Arbeit des Geistes. Römische Politiker und Schreiber arbeiteten regelmäßig nachts bei Lampenschein. Lucubrare, hergeleitet von Lucubrum, einer Lampe mit bescheidener Flamme, so heißt das konzentrierte, geistige, einsame Arbeiten im Lichtkreis einer einzigen Lampe, Lumen Unum. Hier spiegelt das Lämpchen auf dem Tisch das Licht unseres tätig produktiven Geistes. Auch die römische Festkultur war ohne Licht nicht zu denken. Alle Kulturen, die die Bühne lieben, sind innovativ in Sachen Lichtgestaltung. Lampen auf hohen Kandelabern und auf anthropomorphen Lampenträgern beleuchteten nicht nur das Essen, sondern auch die Darbietungen von professionellen Schauspielern, Schaustellern und Sklaven. Im kaiserzeitlichen Rom machte man die Nacht zum Tag. Seneca nennt die Feiersüchtigen die Lichtscheuen, die Lucifugi, denn sie meiden das Sonnenlicht. Das Feuer. Feuer macht Lampen lebendig. Die Engführung von Leben und Feuer ist ein uraltes Motiv, das sich schon bei den griechischen Vorsokratikern prominent nachweisen lässt. Der Philosoph Demokrit hatte die Lebendigkeit von Körper und Seele mit der Präsenz eines inneren Feuers erklärt, das mit dem Tod erlosch. Der Aristoteles-Schüler Theophrast nennt die spezifischen physikalischen Fähigkeiten des Elements. Feuer entsteht aus sich selbst. Es vergeht aus sich selbst. Es ist selbst bewegt und es ist abhängig von Nahrung und Luft. Hören Sie ein paar Exzerpte aus seinem Werk über das Feuer.
Feuer hat ganz eigene Kräfte. Es kann aus sich entstehen und vergehen. Es sucht immer Nahrung und es kann nicht ohne Materie sein. Es ist vielgestaltig und universell. Darin unterscheidet es sich von allen anderen Elementen. An der Lampenschnauze sind die Ausdünstungen. Dort ist die Flamme schwärzer. Der weißeste und klarste Teil der Flamme ist immer die Mitte. Vielleicht liegt Wahrheit in der Aussage, dass die Flamme weder dort, wo sie entsteht, noch dort, wo sie erlischt, sie selbst ist. Sie entsteht unten und erstirbt oben aufgrund der Luft. Ihre Mitte aber ist rein und unvermischt. Dort ist sie durchsichtig. Nicht aber an der Spitze der Flamme, die immer in Bewegung ist. Es stellt sich die Frage, warum die Flamme wie eine Pyramide aussieht.
An Lampen erläutert Theophrast das komplexe Verhältnis von Feuer und Öl, stofflichen Antipoden. Öl, ein feuchter Stoff, könne die Flamme nähren, sie zugleich aber auch ersticken. Öl ist also Freund und Feind der Flamme, auch im Alltag. Tatsächlich brannten antike Lampen im mediterranen Raum grundsätzlich mit Pflanzenölen. Nur nördlich der Alpen zog man für Talglampen das günstigere Tierfett vor. Doch wir sollten nicht an extravergine Qualität denken. Nein, nein. Als Lampenöl wurde Ausschussware verwendet, altes oder verschmutztes oder abgestandenes Öl. Verrufen war daher der Geruch des Lampenöls. Du stinkst nach Lampe, sagte man einem, der in der Nacht zu lange gearbeitet hatte. Wenn wir für die Antike Kerzenlicht imaginieren, übrigens liegen wir ganz falsch. Antike Lampen mit ihren massiven, um die 1 Zentimeter starken Dochten geben ein Vielfaches des Kerzenlichtes. Ihre Lichtstärke betrug bis zu 4 Kandelen. Je stärker der Docht aber, desto stärker der Ölverbrauch, desto aufwendiger der Betrieb der Öllampe durch die Sklaven. Lampenfeuer waren immer auch ein Moment der Gefahr. Auf hohen Kandelabern aufgestellt waren Lampen schnell dabei, mit den Ständern umzukippen. In der Cena Trimalchionis, dem bekannten Roman des Petron, ist der Kampf zweier Hunde geschildert. Ineinander verbissen schmeißen die Tiere den Kandelaber um und die Gäste werden von oben mit heißem Lampenöl bespritzt.
Oder wie es Christian Morgenstern beschreibt, sucht die Flamme ihre Opfer. So sterben zu müssen, auf einer elenden Kerze, tatenlos, ruhmlos, im Atemchen eines Menschleins zu enden. Diese Kraft, die ihr alle nicht kennt, diese grenzenlose Kraft, ihr Nichtse. Komm doch näher, du schlafender Kopf. Schlummer, der du ihn niederwarfst, ruf doch dein Brüderlein tot, er soll ihn mir zuschieben, den Lockenkopf. Ich will ihn haben, haben. Sieh, wie ich ihm entgegenhungre. Ich renke mir alle Glieder nach ihm aus. Ein wenig noch näher, näher, ein wenig. So, jetzt vielleicht, wenn's glückt. Ha, du Hund! Er will erwachen. Still, still, so ist's noch besser. Der Pelz am Mantel, der Pelz, der Pelz! Hinüber, hinüber! Fass ich dich, hab ich dich, hab ich dich, Brüderchen, Pelzbrüderchen, hab ich dich. Hilft dir nichts, werd ich nicht mehr. Mein bist du jetzt. Hand weg, Wasser weg. Mein bist du jetzt. Wasser weg. Wart, da drüben ist auch noch für mich. So, den Vorhang hinauf. Fängst mich nicht mehr. Tuch, Tuch. Jetzt bin ich Herr. Siehst du, jetzt breite ich mich ganz gemächlich im Zimmer aus. Lass doch den Wasserkrug, lass doch das Hilfgeschrei. Bis sie kommen, bin ich schon längst in den Betten und Schränken, und dann könnt ihr nicht mehr herein. Und ich beiß in die Balken der Decke, die dicken, langen, braunen Balken, und steig in den Dachstuhl. Und vom einen Dachstuhl zum anderen Dachstuhl. Und irgendwo werd ich wohl Stroh finden und Öl finden und Pulver finden. Das wird eine Lust werden, das wird ein Fest werden. Und wenn ich die Häuser alle vernichtet, dann wollen wir mit Wäldern die Fische in den Flüssen kochen. Und ich will euch hinauftreiben auf die kältesten Berge. Und da droben sollt auch ihr meine Opfer werden, sollt ihr meine Todesfackeln werden. Und dann wird alles still sein. Und dann?
Lichtkunst und Kunstlicht. Licht hat ein spezielles Verhältnis zum Körper. Es bedarf der festen, opaken Materie, um sichtbar zu werden. Was wir visuell vom Licht wahrnehmen, ist zumeist seine Spiegelung oder Brechung auf lichtundurchlässigen Oberflächen. Dem Auge aber erscheint das Licht nicht als von außen kommend, sondern als Eigenlicht der Dinge. Niemand hat das, was Licht mit Skulptur, was Skulptur mit Licht macht, schöner in Worte gefasst, als Rainer Maria Rilke in seinem Vortrag über Rodin von 1907.
Das sind die Formen in Rodins Werk. Rein und heil. Ohne zu fragen, hat er sie weitergegeben an seine Dinge, die wie nie berührt sind, wenn er sie verlässt. Licht und Schatten wird leise über ihnen, wie über ganz frischen Früchten, und bewegter, wie vom Morgenwind darüber hingeführt. Hier muss von Bewegung gesprochen werden. Nicht in dem Sinne allerdings, in dem es oft und vorwurfsvoll geschah, denn die Bewegtheit der Gebärden, die in dieser Skulptur viel bemerkt worden ist, geht innerhalb der Dinge vor sich, gleichsam als ein innerer Kreislauf, und stört niemals ihre Ruhe und die Stabilität ihrer Architektur. Es wäre auch keine Neuerung gewesen, Bewegtheit in die Plastik einzuführen. Neu ist die Art von Bewegung, zu der das Licht gezwungen wird, durch die eigentümliche Beschaffenheit dieser Oberflächen, deren Gefälle so vielfach abgewandelt ist, dass es da langsam fließt und dort stürzt, bald seicht und bald tief erscheint, spiegelnd oder matt. Das Licht, das eines dieser Dinge berührt, ist nicht mehr irgendein Licht. Es hat keine zufälligen Wendungen mehr. Das Ding nimmt von ihm Besitz und gebraucht es wie sein eigenes. Diese Erwerbung und Aneignung des Lichts als Folge einer ganz klar bestimmten Oberfläche hat Rodin als eine wesentliche Eigenschaft plastischer Dinge wiedererkannt. Die Antike und die Gotik hatten jede auf ihre Art Lösungen dieser plastischen Aufgabe gesucht. Und er hat sich in die uralten Traditionen gestellt, indem er die Gewinnung des Lichtes zu einem Teil seiner Entwicklung machte. Es gibt da wirklich Steine mit eigenem Licht, wie das gesenkte Gesicht auf dem Block im Luxemburg-Museum, La Pensée, das vorgeneigt bis zum Schattigsein über das weiße Schimmern seines Steines gehalten ist, unter dessen Einfluss die Schatten sich auflösen und in ein durchsichtiges Hell-Dunkel übergehen. Und wer denkt nicht mit Entzücken an eine der kleinen Gruppen, wo zwei Leiber eine Dämmerung schaffen, um sich darin leise mit verhaltenem Licht zu begegnen? Und ist es nicht merkwürdig, das Licht über den liegenden Rücken der Danaide gehen zu sehen? Langsam, als ob es kaum vorwärts käme, seit Stunden. Und wusste noch jemand von dieser ganzen Skala der Schatten bis hinauf zu jenem leicht verscheuchten, dünnen Dunkel, wie es manchmal um den Nabel kleiner Antiken huscht und das wir nur mehr aus der Rundung hohler Rosenblätter kannten?
In der Ausstellung zeigen wir römische Lampen und Leuchter aus Bronze. Lampen haben Reflektoren mit komplexen Geometrien und Silhouetten oder Aufsatzfiguren. Sie offenbaren, wie das Metall sich die Flamme zu eigen macht, würde Rilke sagen. Seit der Renaissance haben Künstler, seit dem 18. Jahrhundert Autoren und Literaten ein Sensorium für römische Lichtkunst entwickelt. Johann Wolfgang von Goethe besucht am 18. März 1787 das Museum von Portici, wo die Neufunde aus den Vesuvstätten erstmals präsentiert wurden. Von den ausgestellten antiken Stücken erwähnt er bloß zwei, einen Eimer und einen Lampenständer. Der Lampenständer mit den hängenden Lampen übersteigt seine Vorstellungen von dem, was Gebrauchskunst kann. Lichtkunst, so Goethe, kann nämlich mehr. Sie leistet eine Sinneserweiterung.
Johann Wolfgang von Goethe. Die Lampen sind nach Anzahl ihrer Dochte mit Masken und Rankenwerk verziert, sodass jede Flamme ein wirkliches Kunstgebilde erleuchtet. Hohe, schlanke, eherne Gestelle sind bestimmt, die Lampen zu tragen. Aufzuhängende Lampen hingegen, mit allerlei geistreich gedachten Figuren behängt, welche die Absicht zu gefallen und zu ergötzen, sobald sie schaukeln und baumeln, sogar übertreffen.
Ein wunderbares Gedicht Eduard Mörikes greift Goethes Gedanken von der archäologischen Lichtkunst auf und besingt einen erloschenen Deckenleuchter in einem verlassenen, vielleicht antiken Haus. Wer achtet sein, was aber schön ist, selig scheint es in ihm selbst. Der Germanist Emil Steiger stritt einst mit Martin Heidegger über die Bedeutung des Wörtchens scheinen. Ist der bloße oder der leuchtende Schein gemeint? Letzteres natürlich. Archäologen kann das Mut machen. Auch hinter Glas im Museum können die Dinge der Vergangenheit einen Schein bewahren, ganz ohne Flamme.
Eduard Mörike, auf eine Lampe. Noch unverrückt, o schöne Lampe, schmückst du, an leichten Ketten zierlich aufgehangen hier, die Decke des nun fast vergessenen Lustgemachs. Auf deiner weißen Marmorschale, deren Rand der Efeukranz von golden-grünem Erz umflicht, schlingt fröhlich eine Kinderschar den Ringel rein. Wie reizend alles, lachend! Und ein sanfter Geist des Ernstes doch ergossen um die ganze Form. Ein Kunstgebild der echten Art. Wer achtet sein? Was aber schön ist, selig scheint es in ihm selbst.
Licht und Schatten. Wo Licht ist und wo Körper sind, da ist Schatten. Schatten sind elementar für die Welt- und Selbstwahrnehmung des Menschen. Schatten entstehen mit dem Sonnenlicht und mit dem Feuer. Schatten kann man aber auch machen. Das bildnerische Gestalten von Schattenfiguren lässt sich bis in die Frühzeit der Menschheit zurückverfolgen. Das Schöpferische des Lampenlichts hat Plinius der Ältere in seiner Anekdote von der Entstehung der Malerei betont.
Plinius der Ältere. In Korinth erfand der Töpfer Butades aus Sykion als erster porträtähnliche Bilder aus Ton zu formen. Und zwar mit Hilfe seiner Tochter, die aus Liebe zu einem jungen Mann, der in die Fremde ging, bei Lampenlicht an der Wand den Schatten seines Gesichtes mit Linien umzog. Den Umriss füllte der Vater mit darauf gedrücktem Ton und machte ein Abbild, das er mit dem übrigen Tonzeug im Feuer brannte und ausstellte. Es soll im Nymphaion bis zur Zerstörung von Korinth durch Mummius aufbewahrt worden sein.
Beim Abschied vom Geliebten wirft also eine junge Frau mit einer Lampe sein Schattenbild an die Wand und zieht eine Linie darum. Den Schatten als Abbild verstanden die Griechen also als Ursprung der bildenden Künste. Doch der Schatten als unser Double hat auch ein unheimliches Eigenleben. Er benimmt sich eigentlich nie so, wie wir es erwarten. Der Schatten befremdet, überrascht, verunsichert und erbannt.
Platon, das Höhlengleichnis. Vergleiche unsere Natur in Bezug auf Bildung und Unbildung folgendem Zustande. Sieh nämlich Menschen wie in einer unterirdischen, höhlenartigen Wohnung, die einen gegen das Licht geöffneten Zugang längs der ganzen Höhle hat. In dieser seien sie von Kindheit an gefesselt an Hals und Schenkeln, so dass sie auf demselben Fleck bleiben und auch nur nach vorne hin sehen, den Kopf aber herumzudrehen, der Fessel wegen nicht vermögend sind. Licht aber haben sie von einem Feuer, welches von oben und von ferne her hinter ihnen brennt. Zwischen dem Feuer und den Gefangenen sie eine Mauer aufgeführt, wie die Schranken, welche die Gaukler vor den Zuschauern sich erbauen, über welche herüber sie ihre Kunststücke zeigen. Sieh nun längs dieser Mauer Menschen allerlei Geräte tragen, die über die Mauer herüberragen. Ein gar wunderliches Bild und wunderliche Gefangene. Uns ganz ähnliche. Ob dergleichen Menschen von sich selbst und voneinander je etwas anderes gesehen haben als die Schatten, welche das Feuer auf die ihnen gegenüberstehende Wand der Höhle wirft? Und von dem Vorübergetragenen nicht eben dieses? Schatten. Auf keine Weise also können diese irgendetwas anderes für das Wahre halten als die Schatten jener Kunstwerke.
Platons Höhlengleichnis hat zum Ziel, die menschliche Erkenntnis schlecht zu reden, als Einbildung und Chimäre. Doch sein Szenario von Gefangenschaft und Theaterkultur mit ausgefeiltester Projektionstechnik erzählt vielmehr von der bannenden, bezaubernden Kraft der Schattenbilder. Die Schattenbildner, die der Übersetzer Schleiermacher im Deutschen als Gaukler wiedergibt, heißen im Griechischen wortwörtlich diejenigen, die Wundererscheinungen herstellen, die uns staunen machen. Taumatopoioi. Solche professionellen Wunderdingemacher gehören in den Kontext des Theaters und in jenen der theatralen Symposionskultur, in den Kontext des Festes. Archäologisch gelesen bezeugt Platons Text das, was er gar nicht bezeugen will. Seit der Archaik kennen wir vielflammige Bronzegeräte mit Figuren, darunter auch die etruskischen Kandelaber, mit Figurenbekrönung. Schon sie werfen viele Schatten an die Wände. Die aufwendigen Prachtlampen aus Pompeji, eine Belichnis mit Silen, eine Trilüchnis, eine dreiflammige Lampe mit wirbelndem Tänzer, gehören in eine alte Tradition hellenistischer Prachtlampen. Sie sind Schöpfer von Licht- und Schattenbildern. Der Lampenkörper mit seinem Volumen und Relief macht im Widerschein der gestalteten Form Licht sichtbar. Zugleich werfen die Deckelfiguren, abhängig von der Anzahl und Position der Flammen, einen oder mehrere Schlagschatten an die Wände. Je mehr Flammen eine Lampe hatte, desto ausgefallener konnte ihre Wirkung sein. Die Schatten nämlich weichen in Größe, Proportion und Projektionswinkel erheblich vom Erwarteten ab. Die multiplizierten Teilschatten treten miteinander in Konkurrenz und erhalten ein Eigenleben. Aus einem Silen werden zwei. Aus einem Tänzer drei Tänzer. Die vielflammigen Prunklampen manipulieren die Wahrnehmung, machen uns staunen. Sie müssen den Wunderdingen römischer Festkultur zugerechnet werden. Platon hätte genau verstanden, was sie tun.
Liebe im Lampenschein. Johann Wolfgang von Goethe. Zünde mir Licht an, Knabe. Noch ist es hell. Ihr verzehret Öl und Docht nur umsonst. Schließet die Läden doch nicht. Hinter die Häuser entwich nicht hinter den Berg uns die Sonne. Ein halb Stündchen noch wär's bis zum Geläute der Nacht. Unglückseliger, geh und gehorch, mein Mädchen erwacht ich. Tröste mich, Lämpchen, indes, lieblicher Bote der Nacht. Martial? Eine Lampe bin ich, Vertraute deines süßen Lagers. Du magst tun, was du willst. Ich werde schweigen. Johann Wolfgang von Goethe. Singet nicht in Trauertönen von der Einsamkeit der Nacht. Nein, sie ist, o holde Schönen, zur Geselligkeit gemacht. Wie das Weib dem Mann gegeben, als die schönste Hälfte war, ist die Nacht das halbe Leben und die schönste Hälfte zwar. Asklepiades. Lampe, in deinem Beisein hat Herakleia dreimal geschworen zu kommen. Aber sie kommt nicht. Lampe, wenn du ein Gott bist, dann zahl es der Lügnerin heim, wenn sie da drinnen mit einem Liebsten ihren Spaß hat. Geh aus und leuchte ihr nicht mehr dabei. Ovid, Stunden der Liebe. Ich legte mitten aufs Bett meine Glieder, um auszuruhen. Ein Teil des Fensters war offen, der andere Teil geschlossen. Das Licht, fast wie es die Wälder zu haben pflegen, wie die Dämmerung schimmert, wenn die Sonne entflieht, oder wenn die Nacht vergangen und noch nicht erschienen ist der Tag. Das ist das Licht, das Scheunenmädchen gewährt sein soll. Ängstliche Schüchternheit darf hoffen, dort sei ein Versteck. Sieh, Corinna kommt, umhüllt vom entgürteten Kleide. Über den weißen Hals fällt das gescheitelte Haar. So ging ins Brautgemach die schöne Semiramis, sagt man, und Lais, geliebt von zahlreichen Männern. Ich entriss ihr das Kleid, das doch dünn war und wenig missgönnte. Aber sie kämpfte darum, von dem Kleid bedeckt zu sein. Weil sie so kämpfte wie eine, die gar nicht siegen möchte, wurde sie leicht besiegt durch ihren eigenen Verrat. Als sie dastand vor meinen Augen, hüllenlos, war an dem ganzen Körper nirgends ein Makel. Was für Schultern und Arme ich sah und berührte. Wie war die Gestalt ihrer Brüste für die Liebkosung geschaffen. Wie eben war der Bauch unter dem straffen Busen. Wie schlank und vollkommen die Hüften. Wie jugendlich schön die Beine. Was zähle ich Einzelnes auf? Nichts, was nicht zu loben war, sah ich, und ich drückte die Nackte immer wieder an meinen Körper. Wer weiß nicht, was noch fehlte? Ermattet ruhten wir beide. Mögen doch Stunden wie diese mir oftmals gelingen. Marcus Argentarius. Rippen an Rippen und Brust an Brüste gedrückt, Lippen an süße Lippen gesaugt, nahm ich Antigones Körper an meinen. Was dann geschah, darüber sage ich nichts. Als Zeugen nennt man nur die Lampe. Properz. O ich Glücklicher! O Nacht, für mich hell schimmernd! Und o du Bettchen, selig gemacht durch meinen Schatz! Wie viel erzählten wir uns beim Schein der Lampe? Wie viel Ringkämpfe gab es, war erst das Licht entfernt? Denn bald, die Brüste entblößt, hat sie mit mir gerungen, dann wieder zog sie es, von der Tunika bedeckt, in die Länge. Sie hat mir die vom Schlafe zugefallenen Augen geöffnet mit dem Mund und gesagt: »Vollpelz, so liegst du da?« Wie abwechslungsreich umarmten wir uns, verschlangen uns ineinander. Wie viel Zeit verweilten auf deinen Lippen meine Küsse? Keinen Spaß macht's im Dunkeln zu rangeln und so die Lust zu vermindern. Falls du's nicht weißt, in der Liebe spielen die Augen die führende Rolle. Solange uns das Schicksal lässt, lass uns die Augen mit Liebe sättigen. Eine lange Nacht kommt für dich und der Tag wird nicht wiederkehren. Johann Wolfgang von Goethe. Selige Sehnsucht. Sagt es niemand, nur den Weisen, weil die Menge gleich verhöhnet. Das Lebendge will ich preisen, das nach Flammentod sich sehnet. In der Liebesnächte Kühlung, die dich zeugte, wo du zeugtest, überfällt dich fremde Fühlung, wenn die stille Kerze leuchtet. Nicht mehr bleibest du umfangen in der Finsternisbeschattung, und dich reißet neu Verlangen auf zu höherer Begattung. Keine Ferne macht dich schwierig, kommst geflogen und gebannt und zuletzt des Lichts begierig bist du, Schmetterling, verbrannt. Und solang du das nicht hast, dieses Stirb und Werde, bist du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde.
Licht und Erotik. Die Sehfähigkeiten von Lampen ist in der hellenistischen und kaiserzeitlichen Liebesdichtung von großer Bedeutung. In den griechischen und lateinischen Liebesepigrammen wird die Lampe als schweigender Zeuge nächtlicher Freuden bezeichnet. Mitwisser, griechisch Martys, lateinisch Conscia, wird die Lampe, insofern sie das, was sie beleuchtet, zugleich erblickt. Nicht immer gereicht der Lampe zur Freude, was sie damit anschauen muss. Durch ihr Licht wird die Lampe zum freiwillig-unfreiwilligen Mitagenten von Erotik. Viele der Epigramme machen Lampen zu Augen, die der Untreue der Geliebten zusehen müssen und sich nur noch eines wünschen, zu verlöschen. Mit dem Verlöschen entzieht die Lampe auch dem beleuchteten Szenario die Existenz. Denn tatsächlich gab es weniges, was der Erotik abträglicher war als eine ausgegangene Lampe. So wünscht der eifersüchtige Sprecher in einem Epigramm des Autors Meleager, seinem Widersacher, dass die Lampe, womöglich aus Langeweile, während des Liebesaktes mit seiner Geliebten, seiner Ex-Geliebten, einschlafe und verlösche. Dann nämlich bliebe auch dem neuen Liebhaber nichts anderes übrig, als am Busen der Heliodora wegzudämmern, so wie einst Endymion. Ein Liebesakt braucht also Licht, um zu gelingen, denn es sind die Augen, nicht so sehr die Berührungen, die die Erotik schaffen. In Epigrammen sind es vor allem männliche Sprecher, die die Lampe als persönliches Gerät der begehrten Frauen adressieren, weshalb Lampen in der Forschung gerne als Gendered Objects angesprochen werden. Auch wenn die Geräte oft mit Frauen assoziiert werden. Als die eigentlichen Freunde nächtlicher Beleuchtung zeigen sich häufig Männer. Römische Bildlampen aus Terrakotta zeigen in ihrem Diskus gerne explizite Sexszenen. Und es ist eine Gruppe von Bildlampen aus Athen, die in Diskus sogar eine Lampe zeigen, wie sie einen Liebesakt illuminiert. Hier zeigt sich die Lampe selbst. Im Bildfeld erscheint also das verbildlicht, was die Lampe realiter beleuchten und erblicken kann oder soll. Die erotischen Bildlampen kann man demnach als deiktische Apparate bezeichnen. Mit ihrem vorausgreifenden, entwerfenden Licht verschaffen sie der noch unsichtbaren Liebeslust Präsenz. Ihr Feuerblick ist ein visuell stimulierender, ein schöpferischer, der erotische Atmosphäre schafft, ja die Gegenwart des Eros selbst erfahrbar macht. Das Lichtauge der Lampe, so kann man sagen, stellt eine Herausforderung an die Wirklichkeit. Es sieht gleichsam vorweg, was wir sehen sollen. Das heißt aber auch, was wir zuallererst Wirklichkeit werden lassen müssen. Lassen Sie also hier und da doch mal die Lampe an.
Gelebtes Leben. Christian Morgenstern, das Licht. In deine Flamme schau ich, Kerzenlicht, die wie ein Schwert die Finsternis durchbohrt. Hab Dank. Du schonest auch den Schatten nicht, der meinen schlafgemiedenen Sinn umflort. Ich nähre mich an deiner ruhigen Kraft. Du Bild der Seele, die das Dunkel trennt und ihres Leibes erdenschweren Schaft gleich einer Fackel in den Raum verbrennt. Heinrich Heine. Sie erlischt. Der Vorhang fällt, das Stück ist aus, und Herren und Damen gehen nach Haus. Ob ihnen auch das Stück gefallen? Ich glaube, ich hörte Beifall schallen. Ein hochverehrtes Publikum beklatschte dankbar seinen Dichter. Jetzt aber ist das Haus so stumm und sind verschwunden Lust und Lichter. Doch horch! Ein schollernd schnöder Klang ertönt unfern der öden Bühne. Vielleicht, dass eine Saite sprang an einer alten Violine. Verdrießlich rascheln im Parterre etwelche Ratten hin und her, und alles riecht nach ranzgem Öle. Die letzte Lampe ächzt und zischt, verzweiflungsvoll, und sie erlischt. Das arme Licht war meine Seele. Wolfgang Borchert, Laternentraum. Wenn ich tot bin, möchte ich immerhin so eine Laterne sein. Und die müsste vor deiner Türe sein und den fahlen Abend überstrahlen. Oder am Hafen, wo die großen Dampfer schlafen und wo die Mädchen lachen, würde ich wachen an einem schmalen, schmutzigen Fleet und dem zublinzeln, der einsam geht. In einer engen Gasse möchte ich hängen, als rote Blechlaterne vor einer Taverne und den Gedanken und dem Nachtwind schwanken zu ihren Gesängen. Oder so eine sein, die ein Kind mit großen Augen ansteckt, wenn es erschreckt entdeckt, dass es allein ist und weil der Wind so johlt an den Fensterluken und die Träume draußen spuken. Ja, ich möchte immerhin, wenn ich tot bin, so eine Laterne sein, die nachts ganz allein, wenn alles schläft auf der Welt, sich mit dem Mond unterhält, natürlich per Du.
Sie hörten den Podcast zur Ausstellung Neues Licht aus Pompeji. Konzipiert und gesprochen von der Kuratorin der Ausstellung, Prof. Dr. Ruth Bielfeld, und der Rezitatorin Barbara Grese.